Hey Leute, schön, dass ihr euch eine neue Folge von Freisprech anhört. Mein Name ist Antje Nicola Mönning, ich bin Schauspielerin, Produzentin und Komponistin beim WTP-Kollektiv und Autorin des Buches Nicht normal ist ganz normal. Und heute habe ich eine Frau zu Gast, die sonst nie für sich selber sprechen kann, zumindest nicht öffentlich. Denn Diana ist Hure, so nennt sie sich selbst. Und warum sie sonst nicht öffentlich sprechen kann und was sie über ihren Beruf zu erzählen hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Heute mache ich es mal anders. Bevor ich meine Gesprächspartnerin begrüße, möchte ich euch diesmal zuallererst das Thema vorstellen, weil es erstens sehr komplex ist und zweitens auch zu sehr vielen negativen Reaktionen führen kann. Es geht nämlich um das Thema Prostitution, um das sogenannte nordische Modell und die Sichtweise einer selbstständig arbeitenden Hure namens Diana. Diana erzählt uns in dieser Folge ganz ausführlich, warum sie gerne in diesem Beruf arbeitet und was eigentlich die Hauptgründe dafür sind, dass Freier ihre Dienstleistungen überhaupt in Anspruch nehmen. Für sie und viele andere Sexarbeitende wäre das nordische Modell eine Katastrophe. Die Gründe dafür werdet ihr in dieser Folge erfahren, also bleibt dran. Ich weiß übrigens, dass auch ich massiv dafür angefeindet werden kann, wenn ich dieses Thema aufgreife. Ich habe schon mal im Instagram-Messenger eine Unterhaltung mit einer erklärten Befürworterin des Modells geführt und wurde von ihr danach total aus dem Zusammenhang gerissen, zu diesem Thema in ihrer Story erwähnt. Aber was mich persönlich an diesem Thema interessiert, ist das Prinzip der Selbstbestimmung. Sollten Menschen, und ich sage hier ausdrücklich Menschen, weil Männer und Transmenschen immer unter den Teppich gekehrt werden, aber ebenfalls in diesem Beruf arbeiten, sollten also Menschen nicht das Recht haben, mit ihrem eigenen Körper machen zu dürfen, was sie möchten, solange sie niemand anderem schaden? Wäre es nicht Bevormundung, ihnen dieses mit dem Argument abzusprechen, dass es ihnen schade? Aber wo fängt man da an? Bevor es jetzt tiefer ins Detail geht, möchte ich einmal kurz das nordische Modell erklären. Beim nordischen Modell werden die Freier kriminalisiert. Aber dadurch, dass die Freier dann nicht mehr legal in Bordelle gehen können oder nicht mehr legal einen Escort-Service buchen können oder zum Beispiel in ein Domina-Studio gehen können, käme dieses Modell de facto schon einem Berufsverbot für Sexarbeitende gleich. Es wurde 1999 in Schweden eingeführt und scheint dort auch zu einigen Erfolgen in Bezug auf den Menschenhandel geführt zu haben. Allerdings scheint es die Situation von Prostituierten in Frankreich zum Beispiel verschlechtert zu haben, wie jetzt einige Evaluationen von sowohl Regierungsorganisationen als auch von NGOs gezeigt haben. Das französische Gesundheitsministerium zum Beispiel hat auf seiner Webseite einen Bericht veröffentlicht, der zeigt, dass die Prostitution von Minderjährigen seit 5 Jahren stetig steigt, also seit das Modell eingeführt wurde. Übereinstimmende Ergebnisse der Evaluation zeigen auch, dass der Zugang zur Gesundheitsversorgung sich verschlechtert hat, dass die Ausstiegsprogramme für Prostituierte nicht genügend gefördert werden und damit diejenigen, die eh schon mit prekären Verhältnissen zu kämpfen hatten, noch schlechter dastehen. Und dann kommt noch etwas dazu, was auch hier befürchtet wird, nämlich die Verlagerung der kriminellen Aktivitäten ins Internet. Für diejenigen von euch, die tiefer in die Materie einsteigen möchten, werde ich die Links zu den Ergebnissen auch noch in die Shownotes stellen. Mir und auch Diana, die heute zu Gast ist, geht es übrigens nicht darum, die einen gegen die anderen auszuspielen. Es gibt Missbrauch, Menschenhandel und Ausbeutung, das ist ganz klar. Und gegen diesen spricht sich auch der Prostituiertenverband, also der Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen, ganz klar aus. Und natürlich möchte der Berufsverband da auch mit der Regierung zusammenarbeiten, um die Situation für alle zu verbessern. Aber das, was gerade passiert und die Debatte so schwierig macht, ist, dass über die Prostituierten geredet wird und nicht mit ihnen. Ich habe mal im Vorfeld versucht, verlässliche Zahlen zum Thema Prostitution zu finden, was gar nicht so leicht war, weil, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, aber hier kommen meine Rechercheergebnisse. Das Statistische Bundesamt hat im Juli 2022 eine Pressemitteilung herausgegeben, dass 2022 knapp 24.000 Prostituierte in Deutschland gemeldet waren. Das waren Corona-bedingt ungefähr 5% weniger als vor der Pandemie. Die Dunkelziffer liegt aber je nach Quelle höher. Der Verein Donna Carmen schätzt, dass 40% aller Prostituierten illegal arbeiten. Das Erotikportal Erobella spricht sogar davon, dass ca. 2/3 aller Sexarbeitenden illegal arbeite und hat dafür auch gründlich recherchierte Hochrechnungen vorgelegt, die ich natürlich auch in den Shownotes verlinke. Interessanter Funfact dabei ist übrigens, dass, tada, Bayern das Bundesland mit den am meisten gemeldeten Prostitutionsgewerben ist, gefolgt von NRW. Laut einer Studie, die im Ärzteblatt veröffentlicht wurde, haben 4% der Männer im vergangenen Jahr für Sex bezahlt. 80% von ihnen sind dazu in ein Bordell gegangen und diese Studien zeigen ebenfalls, dass etwa 10-17% aller Prostituierten im Straßenstrich arbeiten. Also dort, wo die Verhältnisse am schwierigsten und prekärsten sind. Gerade der Straßenstrich wird aber von den Befürwortenden des nordischen Modells immer als Argument gegen die Prostitution herangenommen. Dabei arbeiten die meisten ja in Bordellen. Es wäre also wichtig, die Prostituierten selber zu befragen. Und genau das tut das Familienministerium gerade, aber die Ergebnisse sollen erst im Sommer 2025 vorliegen. Jetzt haben es aber die CDU und CSU auf einmal ganz eilig, das nordische Modell schon vorher durchzusetzen, ohne diese Ergebnisse abzuwarten. Und die Sexarbeitenden beklagen zu Recht, dass ihre Positionen und Änderungs- und Verbesserungsvorschläge gar nicht erst gehört werden. Denn natürlich gibt es Verbesserungsbedarf für die Prostituierten. Und es wäre schön, wenn sich die Politik und die Sexarbeitenden da gemeinsam hinsetzen könnten, um nach Lösungen zu suchen für alle. Denn es ist natürlich wichtig, immer auf das Leid der Missbrauchsopfer und auf diejenigen hinzuweisen, die ausgebeutet werden und Opfer von Menschenhandel werden. Aber es gibt eben auch diejenigen, die selbstbestimmt und selbstständig als Prostituierte arbeiten. Und darunter fallen nicht nur die Dominas, die immer angeführt werden, sondern auch Menschen im Escort-Service oder in den Bordellen. Oder eben auch Sexualbegleiter, die für Menschen mit Behinderungen Sexualassistenz anbieten. Und für diese würde das nordische Modell ebenfalls de facto ein Berufsverbot bedeuten. Man darf da also nicht alles in einen Topf schmeißen. Und deswegen möchte ich heute einer Frau eine Stimme geben, die schon seit vielen Jahren zu diesem Thema etwas sagen möchte, sich bisher aber noch nicht getraut hat. Und ich freue mich umso mehr, dass Diana richtig Lust darauf hatte, über ihren Beruf zu sprechen. Und wir sitzen jetzt in ihrer Küche im wunderschönen München und ich freue mich auf dieses Gespräch. Hallo Diana.
Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich schicke gleich vorweg. Ich bin sehr aufgeregt. Und noch aufgeregt, vielleicht wird es besser im Laufe des Gespräches, was ich hoffe, Antje. Normalerweise bin ich eher hinter den Kulissen und nicht so exponiert, aber ich bin sehr dankbar und freue mich sehr um diese Gelegenheit, dass sich jeder das mal anhören kann und seine Meinung dazu bilden kann. Und vielleicht ist es die ein oder andere Frage, die sich da klärt.
Ja, ich danke dir auch sehr fürs Sprechen, weil das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist. Beziehungsweise was ja der Verband auch moniert, dass eben über die Menschen gesprochen wird, die in diesem Beruf arbeiten, aber dass nicht mit ihnen gesprochen wird, dass sie also quasi von dieser Debatte ausgeschlossen werden, was ja eigentlich schon himmelschreiend ist, denn man stelle sich das Ganze jetzt mal in der Landwirtschaft vor, da wird ja auch mit den Bauernverbänden gesprochen, wenn es um neue Gesetze geht oder darum geht, was verbessert werden kann. Also möchten die Sexarbeitenden natürlich auch mit einbezogen werden. Und ein Problem scheint auch zu sein, das habe ich zumindest schon von der Prostituierten gehört, die ich für mein Buch Nicht normal ist ganz normal interviewt habe, dass diejenigen, die gegen Prostitution sind, sehr viel lauter sind, natürlich auch sehr viel populärer sind. Denn es ist ja klar, dass du damit auf der moralisch in Anführungsstrichen sicheren Seite stehst, wenn du sagst, Prostitution ist scheiße, mit all den negativen Auswirkungen, die es in diesem Beruf geben kann. Und dass diejenigen, die gegen das Sexkaufverbot sind, oft dann diffamiert werden, ihre Klarnamen werden ausgesprochen und es kann passieren, dass sie wirklich ganz schlimme Sachen zu befürchten haben und sich deswegen einfach nicht so äußern können. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass du heute mit uns sprichst und da vielleicht sich ein paar Sachen klären. Wobei wir ja nicht nur über das nordische Modell und die Auswirkungen sprechen möchten, sondern ich habe noch nie jemanden so leidenschaftlich über den eigenen Beruf sprechen hören wie eigentlich dich. Über deinen Beruf. Und bevor wir da jetzt näher drauf eingehen, möchte ich einfach von dir selber hören, wie würdest du dich denn selbst bezeichnen? Eher als Prostituierte oder eher als Hure?
Ich nehme gerne die Hure. Das ist aber persönliche Präferenz. Hure ist völlig in Ordnung, auch unter uns akzeptiert, ja. Genauso auch wie ich jetzt Freier sogar bevorzuge. Also ist ein altes deutsches Wort, kommt von Verben und um jemand freien, um ein Mädchen freien. Also mir ist zum Beispiel Kunde und Gast zu unpersönlich. Aber das sieht jeder, wie er möchte. Also es sind nur die Begriffe, die ich jetzt verwenden werde, weil sie mir am nächsten liegen.
Und wie viele Jahre arbeitest du dann schon als Hure?
Mit Unterbrechung ungefähr 12 Jahre. Ich habe ja zwei Leben sozusagen. Einen Vollzeitjob, ganz seriös. Früher, also jetzt in der Arztpraxis. Früher habe ich viel mit alten Leuten zu tun gehabt. Also mit Menschen zu arbeiten macht mir generell Freude. Und dann abends mein Nachtleben. Und mich hat das immer amüsiert, dass die Menschen, die mir dann doch tagsüber mich da vor sich hatten, nicht, konnten sich ja nicht vorstellen, was ich da nachts treibe, die Diskrepanz. Und für mich ist besonders der Reiz schön zwischen beiden. Also ich möchte schon beides haben.
Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, diesen Beruf noch zusätzlich zu wählen?
Ja, das waren also neben der trivialen Sache, dass man gerne mehr Geld hätte, vor allem ein innerlicher Prozess. Es hört sich krass an, aber für mich war das irgendwann die Erkenntnis, die schlagartige, dass es für ein Wesen wie mich keine andere Art gibt, in dieser Gesellschaft zu sein. Das kann ich erklären in dem Sinne. Also ich war als Frau, das müsst ihr euch vorstellen, oder als Mädchen eigentlich schon. Also ich war mit einem gesunden Selbstbewusstsein gesegnet und war schon immer der Meinung, dass Frauen einfach tun sollten, was sie wollen. Ja. Möchte eine 100 Männer? Bitteschön. Möchte sie nur einen? Sollte sie sich auch nie rechtfertigen, warum sie das tut. Also sprich, sie ist Brüde, weil sie nur einen möchte, ja, oder zwei. Also möchte sie Kinder? Ja, nein, eine Frau sollte tun und lassen, was sie möchte. Und das ist nun sexuell sicher, wir leben in einem Land, wo das problemlos möglich ist, aber es gibt selbst in den Männern, die man datet, die klassische Spaltung in Heilige und Hure. Ich war sexuell sehr frei. Ich habe schon früh experimentiert. Also schon mit Anfang 20 in Swingerclubs gegangen, Sex zu dritt oder mit einer Frau. Und irgendwann, das war aber tatsächlich Jahre, wo ich das erst praktiziert habe und am Ende gemerkt hat, dass mich genau das disqualifiziert. Meine Freiheit, meine freie gelebte Sexualität oder gerade die Männer, die das mit mir ausprobieren, die finden das spannend und hat einen Erlebnisfaktor, den man sonst nicht hat. Aber verlieben tun sie sich dann immer in eine andere. Und das machen die nicht absichtlich. Das ist also auch, ist mir wichtig, es ist keine böswillige oder bewusste Tat. Das ist eigentlich Teil einer unbewussten Programmierung. Und letzten Endes habe ich dann gemerkt, für Beziehung, fürs Herz, da sucht man sich eine brave Frau, die nicht in Swingerclubs geht, die mit einem keine Dreier macht. Eine Frau, die das macht, die ist zwar geil, das macht man mit einer Schlampe, ja, aber nicht mit der Frau, die man liebt. Und es war, als ob mich genau meine Sexualität gleichzeitig disqualifiziert und mir Charakterzüge wie Treue oder Ehrlichkeit, Geradlinigkeit abspricht. Und dabei würde ich sie sogar sagen, ich weiß besser als viele andere, was diese Werte bedeuten, denn ich bin der Sache auf den Grund gegangen. Jedenfalls, so ist die Erfahrung. Das war eine Etappe, ne? Ich habe mit dem einen ein Verhältnis gehabt, das ging dann auseinander. Ein Jahr ist man in den Swingerclub gegangen, hat Sachen ausprobiert. Meine Bindung ist gewachsen, mein Herz ist gewachsen. Und am Ende wird er plötzlich eifersüchtig, ne? Und sagt plötzlich, du, ich kann das nicht mehr. Ich habe mich jetzt in dich verliebt. Was bedeutet das für mich? Wer bin ich dann? Das bedeutet, das macht man nur mit einer Frau, die man nicht liebt. Also ich war, auf gut Deutsch, ich war eben die Schlampe, mit der man Spaß haben konnte. Aber für mich, mein Herz jedenfalls, ich habe ja dran gehangen. Und zum Schluss, ich weiß noch, so Ende 20, das war dann so der letzte Tritt. Das waren, habe ich 1,5 Jahre gar keinen Sex mehr gehabt, weil ich innerlich, mein Herz schon so zu war, ich war schon so verletzt. Ich wollte tatsächlich mich nur noch mit jemandem einlassen, wo ich sicher war. Das habe ich dann getan, nach vielem Abwägen, und vielleicht ihr ahnt es schon, was ist passiert? Genau das. Und das war ein Moment, den ich nie vergesse. Nach einem kurzen Wutanfall, Traueranfall, ich lag auf meiner Couch, es war früher, ich weiß es noch genau, und es war eine ganz kalte, kühle, klare Stille in mir. Und der Gedanke kam völlig klar, und zwar so, ab jetzt wird gezahlt. Ihr wollt meinen Sex, ihr macht mich zur Schlampe, dann werde ich jetzt eine professionelle Schlampe. Weil es war, mir war klar, in dem Moment ist auch etwas zerbrochen. Zerbrochen in dem Sinne, weil mir klar wurde, ich werde mich nicht nochmal einlassen können, um immer wieder einen Tritt zu bekommen, um genau für das letzten Endes weggeschmissen zu werden, womit man Spaß hat mit mir. Ja? Man lässt sich jedes Mal ein, ich werde das nicht nochmal tun können. Jetzt, welche Wahl hätte ich? Ich könnte jetzt, ich weiß nun, wie die Männer sind, diese Spaltung, wie gesagt, unbewusst. Ich weiß um diese Spaltung. Ja? Werde ich jetzt eine brave Frau, eine anständige, tue ich so und schneide diesen Teil in mir ab und bekomme Liebe, bekomme eine Beziehung oder mache ich so weiter, ne? Vögel rum. Das darf ich reden, oder?
Der Podcast heißt Freisprech. Wir können ja wir können ganz frei Schnauze sprechen.
Gut, gut, gut. Für mich ist das einfach Ausdruck von Lebensfreude. Für mich, meine Art, mich auszudrücken, meine Lust auszudrücken, sie auszuleben, Fantasien, egal. Das ist meine Art, Lebensfreude zu empfinden. Also, ich kann so weitermachen, aber weiß doch, wie die Männer gleichzeitig da denken. Und das wäre nicht mehr möglich gewesen. Wie kann ich das machen? Gleichzeitig Spaß haben und dann zu wissen, man wird dafür aber verachtet, abgewertet. Also die Schnittstelle, also beides, was beides verbindet, ist, es wird gezahlt. Ja? Ich kann erstens, der Wert wird mir zurück, es muss teuer sein. Dadurch, dass es teuer ist, wir reden zwar über einen Wert, der nicht, der immateriell ist, ja, der unbezahlbar ist, aber die Sexualität einer Frau ist etwas wert. Sie wird nicht einfach genommen, man benutzt sie, man schmeißt sie weg, sondern man zahlt viel Geld, um etwas zu bekommen. Also diese Wertschätzung dafür. Und wenn ich Glück habe und so läuft, wie ich es mir vorstelle, vielleicht nicht immer, dann könnte ich auch dabei auch Spaß haben und mich ausleben. Diese zwei Kernpunkte zu verbinden. Und es war die einzige Möglichkeit. Absolut. Also es hätte keinen Weg mehr zurückgegeben. Das war mir auch klar. Was ich von Prostitution wusste, das wusste ich auch nur, das, was ich aus der Zeitung wusste und auch ich hatte keine Kontakte, kein Insider. Ich habe allerdings schon geahnt, dass es durchaus etwas für mich sein könnte. Das liegt an meinen Erfahrungen, die ich zum Beispiel im Swingerclub gemacht habe. Ich habe früh gelernt, das war auch ein Lernprozess, dass zum Beispiel die Erotik oder nein, die Sexualität eigentlich im Körper stattfindet und nicht im Mind. Das ist sehr verbreitet, auch in unserer Gesellschaft, dass wir das sehr ans Visuelle, ans Äußerliche, also an den Mind koppeln. Aber wenn du nun Erfahrungen machst wie im Swingerclub, wenn dir die Augen verbunden werden und du einen Partner hast, der dann andere, der aufpasst natürlich und der das kontrolliert, also wer einen berühren darf. Und man findet es super geil und man nimmt am Ende die Augenbinde ab und schaut, dass das ein Mensch wäre, den man sich jetzt nicht ausgesucht hätte, der nicht Abschluss, aber völlig unauffällig, nicht sexy, nicht in unserem Sinne begehrenswert. Also, das waren für mich auch Quantensprünge im Bewusstsein, dass ich gemerkt habe, die Anziehungskraft eines Menschen, die sexuelle, die hat nichts mit seinem Äußeren zu tun. Ja. Mir war klar, solange jemand gepflegt ist und nett, kann ich mit jedem Sex haben. Das ist mir bewusst geworden. Anzumerken ist, dass ich schon immer eine Art Gabe hatte, nämlich distanzlos zu sein. Also mein Sex findet nicht im Mind statt. Vor meinem Einstieg habe ich das natürlich nur bei Menschen gemacht, wo ich mir erotischen Gewinn versprach. Aber ich habe schon gedacht, dass ich das grundsätzlich auch einen Mann bedienen kann, der mir jetzt keine Lust gibt. Ja, solange er eben diese Voraussetzung selbstverständlich gepflegt, höflich, korrekt, freundlich. Das war völlig klar. Und somit nahm diese Idee erst dann Fahrt an. Ich habe mir natürlich überlegt, wie mache ich das? Agentur erstmal, Escort-Agentur war. Aber das waren lange Planungsschritte. Die haben dann ein Dreivierteljahr dann nochmal gedauert. Ja. Meine Freunde, denen ich das auch gesagt, die haben noch gedacht, die spinnt. Ach komm, die Zeit vergeht, das wird schon Ding. Die haben noch gedacht, das ist irgendwie eine fixe Idee. Als sie dann gemerkt haben, nein, ich mache das ernst. Also ich fange an, Fotos zu machen, ich fange an, Agenturen. Da haben sie geschaut. Okay. Da haben sie wirklich geschaut. Ich habe das war wirklich so ein Dreivierteljahr dann noch, ja, Planung, ja. Erstmal aussortieren, Agenturen anschreiben. Also ich habe mir schon Gedanken dabei gemacht, wie ich das schön aufziehen kann, das Ganze.
Aber du hast sie von Anfang an mit einbezogen in deine Gedanken. Also du konntest dich auch mit denen darüber sozusagen vorurteilsfrei unterhalten. Oder gab es dann da auch so Vorurteile?
Nein, das muss man bei mir auch wissen. Ich habe es sehr entspannt. Also die haben mich natürlich damals versucht abzuhalten, weil sie eben so Angst hatten oder keine Ahnung hatten, ja, und ins Unbekannte. Aber ich habe ihnen gesagt, ich probiere das aus, ja. Und gut, wenn es nicht ist, kann man es ja sein lassen. Letzten Endes, was wollten sie tun?
Okay, ja. Aber ich glaube auch nicht, dass du dir was sagen hättest lassen.
Nein, aber sie haben, ich habe zum Glück da, und das ist auch bis heute so geblieben. Ich bin sehr entspannt. Meine Familie weiß das, mein Freundeskreis weiß das. Das wissen eigentlich alle. Und die haben da auch kein Problem damit. anfangs, wo ich dann unmittelbar angefangen habe, war die Neugierde groß und haben mich geschaut. Aber die wussten ja, ich bin grundsätzlich selbstbewusst. Also ich bin ja jetzt kein Hascherl, wie man im Bayerischen sagt, oder ein Mäuschen, übersetzt sozusagen. Abgesehen davon, ich bin bekannt dafür, undiszipliniert zu sein, hat den Ruf. Sprich, was mir nicht Spaß macht, mache ich auch nicht. Das war schon ein Problem zu meiner Schulzeit und man hat mir eine schwarze Zukunft prophezeit. Insofern, das war aber die Garantie, dass ich das nicht durchhalte oder irgendetwas mache, was mir keinen Spaß wirklich macht.
Das heißt, wenn es dir jetzt keinen Spaß machen würde, würdest du auch aufhören?
Natürlich.
Du hast ja jetzt gerade auch, ich werde da jetzt nicht ins Detail gehen, aber du hast ja auch gerade deinen Hauptjob sozusagen gewechselt und bist zu einer anderen Stelle gegangen, weil es dir da einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Ja. Also so bist du ja auch, weil das ist ja auch ein Klischee oder ein Vorurteil, was viele Menschen haben, dass man das nur aus einer gewissen Not heraus diesen Beruf erwählt oder was noch schlimmer ist, es kommen Vorurteile wie die sind nicht in der Lage, selbstständig zu denken oder man spricht ihnen da so ein bisschen den Verstand auch ab, sich der Konsequenzen bewusst zu sein und so weiter. Also das kann ich ja jetzt bei dir nur sagen, dass du das in vollem Maße tust. Abwägst und genau für dich bestimmst, was du machen möchtest und was du nicht machen möchtest.
Ich hatte eine gute Agentur, seriöse, also die im Sinne der Frauen arbeitet, was sie auch tun soll. Agenturen sind Dienstleister. Das heißt, sie vermitteln für die Frauen. Das war damals noch so vor der iPhone-Zeit, wo man dann selbst geschrieben hat, wo zum Beispiel Berufstätige gar nicht die ganze Zeit da am Telefon hängen oder mit den Männern Nachrichten hatten. Also die haben den Job, das zu selektieren, für mich auszumachen. Und im Sinne ist es natürlich auch wichtig, eine Agentur zu wählen, die da gründlich hinschaut. Also gründlich Recherche macht, auch am Telefon hört, sind das auch gute Männer oder irgendein, der schief ist, einfach auszusortieren. Also ich habe mich auch gefragt und natürlich in der ersten Woche, ob das normal ist, nicht, dass man da so einfach reingeht und vom ersten Freier steht, die Tür geht auf und zuerst hat man Herzrasen, Herzklopfen, was ist jetzt da, was kommt da? Da steht ein Mann vor einem, gepflegt, der freut sich auf einen, er ist auch aufgeregt, das sieht man ihm an. Und ja, es ist ein unscheinbarer Mann, also nicht jetzt einer, der ein Posterboy, aber ein netter, normaler, durchschnittlicher Mann. Und ich bin reingegangen, habe das gemacht, was ich auch im Swingerclub getan habe, bin rausgegangen. Nur, dass ich sehr viel Geld in der Tasche hatte und das war meine Erleuchtung. Und ich habe mir gedacht, wieso habe ich das nicht früher getan? Dann bin ich natürlich heim und alle erstmal, also eine große, große Aufregung. Und ich habe das denen dann auch im Verlauf, wo es dann weiterging, erklärt, wie das eben ist. Ja, dass es nicht so ist wie im Fernsehen, wie im die Horrorgeschichten, wie in der Zeitung oder was da alles immer erzählt wird. Es war völlig plausibel für jeden, also auch für Fremde, die ich bislang da getroffen habe, wenn man erstmal dazu kommt, drüber zu reden.
Hast du das mal erlebt?
Also ich konnte einmal nicht an mich halten. Da waren wir in einem Zuge von einem Seminar, ich mit einem gemeinsamen Freund und da kam auch die Rede. An die üblen kriminellen Freier und die armen Zwangsprostituierten, dieser schöne Kunstbegriff, den ich liebe. Und er hat mich schon gemerkt, schon warnend angeschaut, mich schon mit den Füßen gescharrt habe, ja, weil das kann man nicht hören. Ich höre es 10 Sekunden, ich höre es 20 Sekunden. Und irgendwann habe ich gefragt, hey, woher weißt du das denn alles? Ja, hört man halt. Ja, hast du mal eine gesprochen? Hast du mal was gefragt? Ja, nee, konnte ich ja nicht. Sag ich, okay, jetzt kannst du. Bitte, ich höre. Bumm. Und in dem Moment, es war totenstill im Raum. Man muss sich vorstellen, die entgeisterten Gesichter, und es ist wie, naja, stell dir vor, da ist jetzt wirklich ein UFO gelandet und jetzt steigen die Marsmännchen aus oder die Plejade, wie es heute ist. Und dann ging das Fragegewitter los, natürlich. Die üblichen Fragen nach Gewalt, nach Ekel, nach, ich habe diese Momente geliebt. Also mein Freund war völlig entsetzt, der daneben stand. Er hat gesagt, bitte nicht, also sogar er. Aber die Situation, wir haben sie dann gewuppt. Und ich finde es so schön, wie Menschen offen sind. In dem Sinne, sie sind nicht gegen Prostitution, sondern sie sind gegen Gewalt. Und da gegen Gewalt eben mit Prostitution nun mal hier gleichgesetzt wird, sind sie natürlich dagegen. Wenn sie jetzt aber die Möglichkeit haben, mich da zu sehen, also dieser Crash mit der Realität, ist so krass, dass man es in den Gesichtern einfach lesen kann. Da ist jetzt ein Wesen vor einem, von dem hat man gehört, von dem hat man gelesen, da hat man die schrecklichsten Sachen gehört und die Klischees im Kopf. Und jetzt sitzt dieses Wesen vor einem. Es redet, Es ist nett.
Es kann reden.
Es kann reden. Es spricht. Es ist gebildet. Und es ist sogar lustig und freundlich. Ja, manche, ich sehe es ja in den Gesichtern. Ich lese, ich kenne ja die Fragen. Und einige verkneifen sich das und merken, es ist unhöflich. Die anderen können nicht an sich halten und hauen halt raus. Was sie, aber du bist doch so gebildet. Du bist doch so intelligent. Also ich.
Ja, das ist das Wahnsinn, sind, ne? Also.
Sind, und wie ihr vielleicht merkt, ich habe unglaublich Freude daran.
Wenn diese Fragen aufkommen.
Diese Fragen und diese Situationen, diesen okay. Crash, diesen Crash zu verursachen. Ja. Und ich liebe es auch, die Fragen zu beantworten. Das mag okay. ich. Ich mache das sehr, sehr gerne, weil ich mich persönlich beleidigt fühle durch diesen Unfug, der da verbreitet wird. Ich meine, hier wird über mich geredet, hier wird über mich geschrieben und über mein Leben geschrieben. Menschen, die das nie erlebt haben selber, oder die meisten nicht. Und die reden in meinem Namen und ich kann das nicht öffentlich zurückgeben. So. Und es ist mir ein Genuss und eine Freude, das erstens gerade zu stellen. Und es ist mir auch eine Freude, Menschen aufzuklären oder zumindest da zu sitzen, Fragen zu beantworten, sodass sich jeder dann selber ein Bild machen kann. Man kann es ja ablehnen aus ethischen, aus religiösen Gründen, aus allem Möglichen, ja. Aber die Fragen überhaupt zu stellen. Und die Fragen sind die, die hier vom Fernsehen oder sonst was, na, hast du einen Zuhälter, hast du Gewalt erlebt und so weiter, wenn man das gleichsetzt. Und wenn ich das Stück für Stück auseinandernehme, am Ende habe ich immer das Gleiche gehört. Fast deckungsgleich, immer der gleiche Satz. Also, ich könnte mir das nie vorstellen, es wäre nichts für mich. Aber wenn das so ist, wenn es so ist, wie du sagst, ja, warum nicht?
Das ist was sehr Schönes, dass du dadurch ja auch die Menschen ein bisschen aufklären kannst. Also, dass sie dir den Raum geben, beziehungsweise du dir den Raum nimmst in dem Moment, weil es dir ja auch Spaß macht. Und ich finde da was ganz Wichtiges, was du angesprochen hast, ist eben dieser Begriff Zwangsprostitution, weil ich glaube, das ist der Begriff, mit dem viele Prostitution verknüpfen. Da werden ganz oft Sachen in einen Topf geschmissen. Also Prostitution an sich ist ja erstmal ein Beruf. Der betrifft ja auch zum Beispiel Dominas, die in einem Domina-Studio arbeiten oder in der Sexualassistenz arbeiten. Es ist eine Dienstleistung letzten Endes. Vielleicht kannst du selber noch mal sagen, was du mir dazu sagen
gesagt hast. Das war ein rhetorischer Kunstgriff. Also vor 2012, ich weiß nicht, wann Frau Schwarzer die Kampagne, das muss so um den Zeitpunkt, wo sie das losgetreten hat, da gab es diesen Begriff nicht in der Öffentlichkeit, also außerhalb des Dunstkreises von Emma, Entschuldigung, war der nicht bekannt. Das war ein rhetorischer Kunstgriff, muss man einfach sagen, weil er übernommen wird, ohne hinterfragt zu werden. Aber auch die Verbände, also Sexarbeit und so weiter, haben da auch früh einer Meinung, das ist eine unzulässige Vermischung. Wir haben hier einmal eine Arbeit, ja. Wir kennen ja auch keine Zwangslehrer, Zwangsputzfrauen, Zwangsärzte oder Zwangspublizistinnen, Frau Schwarzer, falls Sie zuhören. Und das ist eine Vermischung. Wir kennen zum Beispiel auch keinen Zwang als juristisches, als Delikt, als Straftat. Wir kennen aber Nötigung, wir kennen sexuellen Missbrauch, wir kennen Vergewaltigung, schwere Körper und, ja.
Ja, und das sind die Sachen, gegen die sich ja auch der Verband für erotische und sexuelle Dienstleistungen stellt. Also Missbrauch, Ausbeutung, Menschenhandel, all diese Sachen, die möchten ja alle unterbinden. Auch diejenigen, die in der Prostitution arbeiten. Aber da wird halt in dieser Debatte immer alles in einen Topf geschmissen. Also es wird auch alles verallgemeinert. Das habe ich auch schon festgestellt, dass es wirklich Aussagen gibt von Prostitutionsgegnerinnen, die sagen, alle Prostituierten sind unfrei, alle machen das aus irgendeinem Zwang heraus und wenn es nur ein ökonomischer Zwang ist, also die einfach alle in einen Topf werfen, ohne zu unterscheiden und mir ist halt immer Selbstbestimmung sehr wichtig und ich würde alle Menschen unterstützen, die sagen, es muss mir möglich sein, mit meinem Körper zu machen, was ich möchte. Und das ist ja etwas, wo du ja auch sagst, das ist etwas, was du machen möchtest.
Absolut. Wir kennen nur Zwangsarbeiter aus der Geschichte, ja, und aus welcher Geschichte? Das ist das Bild, das suggeriert wird. Und die öffentlich das Wort haben, die da lautstark sind, die reden über uns, sie reden nicht mit uns, mit der breiten Masse, ja. Da werden Einzelbeispiele dann genannt, tragische Schicksale oder Aussteiger oder einzelne von Opfern von Gewalttaten werden als Beispiele genannt oder ergreifen das Wort. Aber die Masse spricht nicht. Warum spricht sie nicht? Nicht, weil sie eingesperrt wird, sondern nein, weil die Gesellschaft sie aus Unwissenheit und Doppelmoral kreuzigen würde. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen. 90% der Prostituierten können nicht öffentlich Widerspruch einlegen und sich mit Frau Schwarzer, nur als Beispiel prominentes und gewissen Politikern und sogenannten Aktivisten in Bild und Ton vor die Kamera zum Wortgefecht setzen.
Warum nicht?
Unsere Kinder würden aus den Schulen oder wir von der Uni gemobbt werden, die Studienfinanzierung machen. Die Miet- und Arbeitsverhältnisse würden gekündigt werden bei nebenberuflichen Huren, ja, zum Beispiel mir. Der Tumult, der da verursacht werden würde, also nicht mal, weil die jetzt dagegen wären, aber sie müssten, weil das so ein Tumult wäre, ja, würdest du den Hauptjob verlieren. Die Familienbande zerstört. Viele wissen es, die Familien nicht. Gerade bei ostdeutschen Prostituierten, das ist aber ein Thema für sich, auch sonst. Bei Alleinerziehenden, so viel alleinerziehende Mütter verdienen sich dadurch was dazu, ihren Lebensunterhalt. Also Kolleginnen, die zwangsgeoutet wurden, das ist das Allerschlimmste, vor allem wenn Kinder betroffen sind und die Kinder von der Schule müssen. Und es hilft ja dank Internet nicht mal mehr ein Arbeits- oder Wohnwechsel. Es verfolgt einem das ganze Leben. Also Studentinnen, die damit ihr Studium sich finanzieren, ja, die können Abschluss haben, wie sie wollen. Welches namhafte Unternehmen würde sie noch einstellen? Und das sind doch wohl gute Gründe, leider den Mund zu halten. Und nicht gegen die Propaganda da vom nordischen Schwachsinn, das ist meine Meinung, aufzubegehren und öffentlich frei zu sprechen und von dem Alltag in der Prostitution zu berichten, so wie er tatsächlich ist, dann wäre die Diskussion darum schon lange beendet. Im Übrigen wissen das wohl einige der Agendaführer auch sehr genau. Da wird der Deckmantel des Frauenschutzes benutzt, um tatsächlich das Gegenteil zu bewirken. Und es gibt kein Wort, welchen Ärger und welche Wut ich dabei fühle.
Das kommt auch gerade richtig rüber. Also ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, weil es entmündigt dich so. Mit Argumenten, die teilweise aus irgendeiner moralischen Erhabenheit herkommen und die eigentlich das ursprüngliche Problem gar nicht beheben. In den Evaluierungsberichten wurde ja schon festgestellt, dass viele Prostituierte dann in die Illegalität abgewandert sind, dass sie dort aber viel schlechteren Schutz haben, dass sich die Lebensbedingungen verschlechtert haben, dass der Zugang zu Gesundheits- und Hygienemaßnahmen oder zu Schutz verringert wurde, dass also das, warum das nordische Modell eigentlich kommen sollte, um die besser zu schützen oder um ihnen die Lebensbedingungen zu verbessern, dass das gar nicht eingetreten ist. Plus, und das ist vielleicht auch das große Mankum, dass man der Politik anrechnen muss, dass es einfach auch gar nicht genug Ausstiegsangebote gibt. Es gibt ja wirklich Menschen, die das nicht gerne machen, die das aus irgendwelchen Gründen machen, die halt wirklich eine finanzielle Not oder was auch immer, die aber vielleicht lieber etwas anderes machen würden. Und diese Ausstiegsprogramme werden aber gar nicht genug finanziert. Es gibt nicht genug Mittel dafür. Es gibt auch nicht genug Mittel dafür oder sie werden nicht eingesetzt, um zu kontrollieren, wo Prostituierte misshandelt werden. Weil natürlich kommt das vor. Aber es gäbe Möglichkeiten, das auch jetzt schon ohne das nordische Modell in den Griff zu bekommen. Sie werden nur nicht eingesetzt.
Das nordische Modell ist ein völliger Wahnsinn und bewirkt genau das Gegenteil. Dazu brauche ich nicht mal Berichte, um das jetzt schon sagen zu können. Also ich kenne zwar die Fallbeispiele mit Frankreich und es ist ein Graus. Natürlich geht das in die Illegalität. Und man muss sich das doch mal plastisch vorstellen. Die, die das tatsächlich machen müssen, also die Allerärmsten, die Allerschutzbedürftigsten, die werden das weiterhin tun, weil sie müssen. Und in welchem Milieu? Sie sind dann von Kriminellen umgeben. Wer regiert im kriminellen Milieu? Das Faustrecht. Was haben wir da? Da haben wir die Zustände der 70er und 80er Jahre in der BRD. Da haben wir Zuhälter, da haben wir das Faustrecht, da haben wir ein Milieu, wo sich vor allem anständige Männer fernhalten. Dafür haben wir an sich schon die zwielichtigen Gestalten in der Überzahl, weil, wie gesagt, also ich kann mir gut vorstellen, dass sich seriöse, normale da nicht reintrauen. Aber wir haben an sich schon ein kriminelles oder subkriminelles Milieu.
Das nicht mehr zu kontrollieren ist, oder?
Das nicht mehr zu kontrollieren ist. Das ist dann einfach von der Straße verschwunden, ja. Also zum Beispiel in Frankreich ist es so, dass die Frauen sich die Freier gar nicht mehr anschauen können. Am Straßenstrich, wo das in den Hausecken gemacht wird, sie können sie gar nicht mehr prüfen, wie sie das normal machen würden, auf Gefahr. Die müssen ganz schnell zu denen ins Auto reinspringen. Ein Wahnsinn, dass man nicht gesehen wird. Taxifahrer schmeißen sie aus dem Auto oder nehmen sie gar nicht erst mit, weil das Beihilfe wäre unter Umständen. Also das Ganze trifft gerade die Schwächsten und die Schutzbedürftigsten. Wird es treffen. Für mich bedeutet das ein Berufsverbot. Natürlich. Es ist eine Abwertung, eine Kriminalisierung zurück zu diesem, über meinen Kopf wird geredet. Ja, also ich werde als latent psychisch krank angesehen. Das können, da muss man schon einen Dachschaden haben, wenn man das nur tut, wenn man dran denkt.
Ja, hast du jetzt nicht zum Beispiel Angst, dass die Menschen, die jetzt diesen Podcast hören, ne, die deine Geschichte und auch vor allen Dingen die Gründe, warum du dich entschieden hast, jetzt Geld für Sex zu nehmen, gehört haben, dass die nicht sagen, ja, das ist schon ein psychischer Schaden, weil sie wurde ja immer verlassen. Also hast du da jetzt nicht die Angst, dass diese Verknüpfung gemacht wird, weil du eben keine Liebeserfüllung hattest, deswegen nur den Beruf gemacht hast, also auch aus einer Art psychischer Not heraus?
Das ist absolut möglich und ich spreche auch nicht mit dem Anspruch, den Menschen zu sagen, was sie zu denken haben. Aber wer ohnehin schon ein erklärter Gegner ist, der wird alles, was ich sage, gegen einen verwenden. Also da natürlich kann man da allerhand finden. Man wird ja als entweder als psychisch krank, halb schwachsinnig, irgendwie traumatisiert, unmündig und mit dem Tenor, na, du weißt nicht, was gut für dich ist. Wir sagen dir jetzt, was gut für dich ist, vor allem die Feministinnen. Ja, ich habe das Gefühl, es stinkt ihnen, dass ich nicht das tue, was sie möchten. Das ist eine Agenda. Bei einigen ist es tatsächlich eine ideologische Agenda. Das heißt, wenn die Frau nicht das Passende macht, wissen wir schon, was gut für dich ist und wir wissen es vor allem besser als du. Nun heißt es sicher oft, du bist ja eine der Ausnahmen, du bist privilegiert. Ja, ich bin privilegiert. Privilegiert, weil ich hier freisprechen kann, eine der seltenen, kostbaren Möglichkeiten. Ich bin privilegiert, weil ich des Deutschen so weit mächtig bin, dass ich das auch gut erklären kann. Die Osteuropäerinnen. Also diese Frauen sind weder schwachsinnig, die sind nicht dumm. Die meisten wissen sehr genau, was sie da tun. Sie machen das im Sinne von Geld verdienen. Die wissen das sehr genau, nur weil sie nicht Deutsch sprechen, weil sie auch diesen Diskurs nicht verfolgen können, weil sie nicht sprechen können hier frei, weil sie es vielleicht nicht mehr mitbekommen. Das bedeutet nicht, dass die irgendwie dumm sind. Das sind Frauen, die aus Herkunftsländern kommen, wo man keine Chance hat. Bulgarien. Ich kannte einige, die sind sehr gut ausgebildet, hat tatsächlich mit Studienabschluss, aber bekommen dort keine Jobs. Wie viele vom Medizinpersonal aus Bulgarien haben wir hier? Perfekt ausgebildete Leute, aber das ist ein Land, wo du keine Zukunft hast. Die sind deswegen nicht blöd, die kommen hierher, um Geld zu verdienen. Jetzt ist es gerade, wenn wir jetzt bei diesen plakativen Beispielen bei den Osteuropäerinnen bleiben, die ja oft herangezogen werden, nun, diese Frauen, die haben es insofern noch mal schwieriger. Die meisten sind sehr mit ihren Familien verbunden. Die Familie darf das auf gar keinen Fall erfahren. Die werden sich aus diesem Grund schon mal nicht öffentlich äußern. Das sind Frauen, ich kannte einige, die damit eigentlich ihre Familie, ihr Leben dort unterstützen. Das heißt, das sind Länder, wo wir keine Rente haben, keine Häuser. Eigentlich ernähren die ihre Familie. Und zwar daheim, die Eltern, das Haus, die bauen das Haus auf, die zahlen teure Behandlungen, die zahlen Medikamente für ihre Kinder, für ihre Ausbildung. Ja, eigentlich, wo man dort sich dann ein Leben aufbaut, das verdienen die hier mit dem Geld. So, was mich dabei unglaublich ärgert, ist die Arroganz, ja, man muss es sagen, und Hochnäsigkeit, mit der über diese Frauen bestimmt wird. Dass ihnen gesagt wird von Frauenrechtlerinnen, von hier, von Studierten, von Intellektuellen, von Politikern. Nein, nein, du verdienst nicht dein Geld, du unterstützt nicht deine Familie, nicht deine Kinder, finanzier dir nicht dein Studium, bleib in dem Land, wo du bist, mach das alles nicht, weil so wie du es tust, ist es nicht gut für dich. Also wenn diese Vertreterin tatsächlich in einen Puff gehen würden, wo diese Frauen arbeiten und das denen sagen würden, sie sollten wirklich schnelle Beine haben. Oft lautet dann das geschmeidige Argument dahinter, na ja, wir müssen die Situation in den Herkunftsländern verbessern und so weiter. Aber mal ganz konkret, die Vertreterinnen dieser Politik, zahlen die denen die Rechnungen, zahlen die denen die Medikamente, zahlen sie ihnen das, was sie brauchen zum Leben? Nein. Und wie kommen sie dazu, ihnen das zu verbieten? Und hier ist Ideologie dran. Natürlich, ich bin jemand, der das auch Spaß macht. Es ist, also ich habe die Situationen, wo ich sage, na okay, das ist jetzt kein sexueller Lustgewinn, aber es ist okay, solange der Mann höflich ist. Aber tatsächlich, um Spaß geht es nicht. Ich mag eine sein, den Spaß macht. Die meisten sehen das als eher neutrale Geschichte. Es geht nicht um Spaß, es geht darum, ob eine Frau das frei entscheidet. Selbst wenn sie es tatsächlich nur macht, um ihre Eltern zu unterstützen, um dort ein Haus zu kaufen und es sich eigentlich nicht dabei gut fühlt. sie hat das Recht, selbst dazu zu sagen, ich mache das, auch wenn es mir jetzt überhaupt keinen Spaß macht, aber es ist mir wichtig, weil ich das Geld dafür brauche.
Das Problem, was die Osteuropäerinnen haben, betrifft ja auch andere Arbeitsbereiche. Es gibt ja ganz viel Arbeitsmigration in Deutschland. Das hat ja nicht nur mit Prostitution zu tun. Das ist ja auch, hat man ja auch in den Fleischfabriken gesehen, dass die da unter unwürdigsten Zuständen leben mussten. Ja. Also insofern ist das nicht ein prostitutionsspezifisches Problem, was da herrscht, sondern es hat einfach mit den schlechten Bedingungen in anderen Ländern zu tun. Und da müsste man eigentlich an die Wurzel gehen. Aber das ist natürlich ein bisschen viel für uns jetzt, also für unser Land, auch die Wurzeln in den anderen Ländern sozusagen so zu verbessern, dass die gar nicht mehr hierher kommen müssten, um hier besseres Geld zu verdienen, sondern in ihren gelernten Jobs arbeiten zu können. Aber jetzt ist natürlich die Frage, weil es ja auch Gründe für Prostitution gibt, die auf der Männerseite liegen. Und gerade weil du das vorhin sagtest, dass du eben die Erfahrung gemacht hast, dass viele Männer, die zu dir kommen, verheiratet sind. Ich habe jetzt mal ein Zitat einer Befürworterin des Sexkaufverbotes nach dem nordischen Modell. Die hat in einer Aufzeichnung für die Süddeutsche Zeitung gesagt, das Allerschlimmste sind die Männer, alle Freier sind Täter. Dieser Mythos, dass sich Freier nach Nähe sehnen und sich eigentlich nur eine Freundin wünschen, das ist ein Märchen. Stattdessen wurde ich als Hure permanent abgewertet. Jetzt bietest du ja Girlfriend-Sex an. Was suchen die Männer bei dir und was erleben sie dann? Und wie erlebst du die Männer?
Ich kenne Männer direkt aus erster Hand. Sehr viele Männer. Und ich habe nicht nur darüber gelesen, irgendwelche Berichte, irgendwelche Einzelnen angehört. Ich kenne Männer wirklich hinter verschlossener Tür in sehr großer Zahl. Und daher denke ich, dass ich das sehr gut beurteilen kann. Wesentlich besser als alle, die da das Wort haben. Es sei denn, sie haben irgendeine Vorgeschichte, von der sie natürlich nichts sagen möchten. Aber
ja, aber es ist ja interessant, dass viele der Prostitutionsgegnerinnen tatsächlich gar nicht als Prostituierte je gearbeitet haben. Also das heißt, sie haben tatsächlich nicht diese Erfahrung gemacht und können nicht so darüber berichten wie du, ne?
Nein, nein. Ich erlebe Männer, die allesamt korrekter sind als in meinem normalen Daten. Und auch wenn es sich sehr krass anhört, die Aussage, aber ich werde sie dann gleich noch ausführen, ich habe durch diese Art meinen Dachschaden kuriert vom normalen Daten. Bei Männern, die zu mir kommen, bei denen geht es hauptsächlich um Sexualität. Es ist aber auch, weil ich die Angebote so gestellt habe. Also ich biete hauptsächlich zweistündige Dates an, also keine drei, vier oder Tage. Das ist einfach, weil das meine Präferenz ist. Gibt's ja auch andere. Deswegen ist es bei mir schon sexlastig, weil ich das auch so möchte. Abgegrenzt jetzt zu Freundschaften, wo ich mich jetzt mit niemandem an den Tisch setze, den ich nicht mag, ja. Und da auch schlecht verkäuflich bin als Gucci-Handtasche oder als
Unterhaltungs-Wow-Wow.
Zu lachen beim schlechten ein Scherz, das liegt mir nicht bei meinem Temperament, sondern ich weiß, also da wirklich die klare Abgrenzung Sex. Also hier geht es um Sex, ja. Ich suche mir die Männer auch aus, genauestens. Also ich habe das ja zuerst über die Agentur gemacht, die das auch sehr gut gemacht hat. Zweitens dann nach der Agenturzeit und die Mehrheit meiner Jahre habe ich das selbst durch Annoncen im Internet gemacht. Ich schreibe davor, ich schaue mir die Männer an natürlich. Irgendjemand, der suspekt oder auch unhöflich ist. Ja. Also man wird mit der Zeit unglaublich gut, schon allein mit wenigen Fragen, schon allein wie man die Anzeige gestaltet, wie jemand dich anschreibt. Ich weiß, wen ich treffe. Also ich weiß es schon davor, allein anhand von dem, was ich geschrieben habe. Also ich suche mir das aus und ich kann nur von solchen Erfahrungen berichten. Ich habe niemals physische Gewalt erlitten. Psychische Gewalt, es gibt Grenzüberschreitungen, auf die komme ich danach auch gerne zu sprechen. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle waren das ganz normale, korrekte Männer. Ganz normal in dem Sinne, das ist auch meine Zielgruppe. Ja, ich bin nicht im High-Class-Escort, wo man, das war mir auch wichtig, dass ich ganz normale, die ganz normalen Mittelständler, die wirklich, die man im Supermarkt trifft, mit denen man auf der Straße läuft. Es ist schwierig, Zahlen zu nennen, aber ich würde fast sagen, 80% der Männer haben schon mal Kontakt mit Prostituierten gehabt. Es ist nicht nur eine kleine pathologische kriminelle Randgruppe. Wir reden hier von der überwiegenden Mehrzahl der Männer. Diese ganze Argumentationskette hat schon für mich einen Haken. Ich habe selbst lang drüber nachgedacht. Aber eigentlich liegt es daran, dass die ursprüngliche Prämisse falsch ist. Und zwar, dass der Mann im Kern schlecht ist, dass er unzivilisiert ist, dass er allein durch ehefeste Bindung oder Überwachung davon abgehalten wird, Straftaten zu begehen. Also ein Mann, der alleine mit einer fremden Frau hinter Schloss und Riegel ist, wo keine Kamera und kein Aufpasser dabei ist, der mutiert zum Tier, ne? Und das Interessante, was ja auch eben tatsächlich nur wir Prostituierten berichten können, da wir durch alle Türen durchgehen. Also wir sind nicht nur auf der Tagseite von Ehe, von dem, was man kennt, sondern wir kennen auch die Nachtseite, die verschlossenen Türen. Wir gehen durch beide Türen und deswegen kennen wir beide Welten. Die Männer sind, wie Menschen sind. Wie ist die Mehrzahl der Menschen? Die Mehrzahl der Menschen ist abgestoßen von Gewalt. Was ist die Mehrzahl der Menschen? Die Mehrzahl der Menschen, wir sind empathisch, wir lehnen Gewalt ab, wir möchten Freiwilligkeit, wir möchten, dass der andere Spaß hat. Das ist menschlich, weil sie menschlich sind. Da geht also die Türe auf und da steht ein Mann, der möchte mir gefallen. Es ist das Natürlichste und das Normalste, dass man beim Sex möchte, dass es dem anderen gefällt und man keine Lust oder sogar abbricht, wenn man merkt, der andere hat keine Freude dran. Also sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Und das ist, spielt keine Rolle, ob ich alleine mit ihnen hinter verschlossenen Türen bin. Die Männer kaufen auch nicht die Frau. Die kaufen auch nicht den Sex. Die Männer wissen genau, dass man Frauen nicht kaufen kann. Also was sie eigentlich bezahlen, ist der enge Rahmen, der völlig frei ist von emotionalisierten Bedingungen.
Das klingt jetzt natürlich erstmal krass, als ob man sich von etwas freikaufen müsste, aber letzten Endes ist das nichts anderes als das, was ja viele Menschen inzwischen bei Tinder und Co. suchen, also diese Unverbindlichkeit, dieses einfach mal Sex haben, das tun auch Frauen oder Transmenschen oder nicht-binäre Menschen, also viele Menschen suchen das, weil in unserer Gesellschaft halt immer noch die Verknüpfung von Sexualität und Liebe herrscht. Und viele Menschen nicht verstehen, dass das beides nicht unbedingt etwas miteinander zu tun hat. Es kann miteinander zu tun haben und es kann sehr schön sein, wenn beides zusammenfällt. Aber ich kann auch einen Menschen lieben und mit jemand anderem Sex haben und das beeinflusst die Liebe nicht. Oder umgekehrt. Also es wird ja einen Grund geben, warum die Männer zu dir kommen, ne? Weil sie etwas Sexuelles suchen. Sie suchen ja nicht die Liebe, oder?
Nein, sie suchen definitiv Sex. Also meine Zielgruppe ist auch so, dass ich das eben klar halte. Viele haben mir auch berichtet, und das ist genau das Schöne, wo ich unglaublichen Respekt vor diesen Männern habe. Warum wählen sie Prostituierte und gehen nicht in die freie Wildbahn? Genau da. Weil sie nicht möchten, dass das in ihre Ehe eindringt, ja. Sie möchten sicher gehen, dass das draußen bleibt. Und sie möchten gleichzeitig keine emotionale Verstrickung haben, weil sie die Frau lieben, weil sie die Familie lieben. Das wirkt im ersten Moment als ein Widerspruch, aber eine Frau, wenn er rausgeht in die freie Wildbahn, eine Frau, also die berichtet mir zum Beispiel, die hat ja Erwartungen, ja, dann ist es oft so, man trifft sich vielleicht auf Tinder und dann verliebt sich der eine doch, dann fühlt er sich schlecht. Das sind Männer, die das auch nicht möchten, die ausschließen möchten, dass sie auch an Frauen kommen, die dann verletzt sind, den Eindruck gewinnen, dass sie mit Frauen spielen. Sie möchten klar sein, von Anfang an Klarheit haben, es geht mir nur um Sex. Ich bin frei zu gehen, ich bin frei zu kommen, wie ich möchte, ich melde mich, nicht du. Sie sind völlig frei und es dringt nicht in die Welt der Familie ein. Das wäre umgekehrt nicht gegeben. Und das ist ja genau der Punkt, was ich sehr heilsam fand. Der gemeine Freier ist in meiner Erfahrung korrekter als fast alle Männer in freier Wildbahn, die ich erlebt habe, die damit gespielt haben, aus Unbewusstheit, aus Unklarheit gehandelt haben. Aber diese Männer sind klar. Sie wissen, dass Sexualität was Kostbares ist, dass das etwas wirklich Teures ist. Sie wissen, dass es wichtig ist, hier nicht mit Gefühlen zu spielen, sondern mit einer Frau zu tun zu haben, die weiß, was sie macht, die auch frei ist von Erwartungen, dass sie nicht unter Druck sind. Ich muss mich jetzt melden, dass ich sie nicht verletzt habe. Jetzt frage ich, wer ist korrekter? Die Männer, die draußen oder auf Tinder, man kennt doch die Geschichten, deswegen fühlen sich ja auch so viele Frauen schon mittlerweile abgestoßen nur noch davon. Man schaut, wie ist ja ein Statussymbol, ja, die Jagd nach neuen Errungenschaften und mit den Frauen zu spielen.
Ja, ich kenne da auch viele Beispiele, also es gibt ja diese ganzen Begriffe wie Ghosting, Breadcrumbing, Benching oder wie das heißt, also auf die Bank geschoben werden, und das hat für mich tatsächlich auch viel mit Gefühlen spielen zu tun. Da wird sich jemand warm gehalten, ist aber dann doch nicht interessant genug oder so. Also da finde ich auch die faire und klare Kommunikation würde ich immer bevorzugen, auf jeden Fall. Also auch eine Ehrlichkeit irgendwie.
Ja, und hier habe ich nun Männer, die sich dessen bewusst sind, die auch für mich, muss man sagen, persönlich heilsam war. Absolut heilsam. Erstens zu sehen, das ist wertvoll. Ja, ich weiß, ich bin gut in dem, was ich tue. Ja. Und auch die emotionale Wertschätzung zu haben. Wer ist korrekter? Ein Freier, der sich dessen bewusst ist, einer Frau das auch zeigt, ihr gibt, oder einer, der rumläuft auf Tinder oder einer Disco, eine aufreißt und dann wegschmeißt? Wer ist korrekter? Und ich habe dadurch auch viel Einblick gewonnen, aber in die Welt der Männer. Also anfangs war es tatsächlich so, ich habe mit jedem Hunderter, meine Wut, die davor war, habe ich kuriert. Ja.
Okay.
Mit jedem habe ich so wirklich bei eine Genugtuung. Aber dann habe ich auch sehr viel aus der Welt der Männer erfahren. Die Dinge, die man normal als Frau nicht erfährt, wie sie sich fühlen.
Was zum Beispiel?
Ein großes Problem, was mir immer wieder begegnet. Und ich habe es nun schon so oft in der Wiederholung gehört, die meisten von denen, die verheiratet sind, viele kenne ich seit Jahren, ja, man kennt sich dann auch. Ich habe immer wieder den gleichen Satz gehört. Bei uns, meine Frau, ich liebe sie, es war alles in Ordnung, bis wir Kinder hatten, dann ging's los. Gleich vorweg, die Kinder sind nicht das Problem, aber es muss ein Grundsatzproblem sein. Der Prozess ist immer der gleiche. Davor ist man, sieht man sich als Mann und Frau, danach ist man nur noch Mama und Papa. Ich berichte einfach jetzt aus der Sicht der Männer und gebe wieder, was sie mir erzählt haben, dass es für sie sehr verletzend ist, auf Dauer kein Sexualleben mehr zu führen. Und für den Mann, er fühlt sich auf Dauer zurückgewiesen. Das ist ja für ihn wichtig. Das ist nicht nur einfach nur Sex, sondern für einen Mann ist es auch wichtig zu fühlen, dass er begehrt wird, dass er wirklich begehrt wird. Nicht nur als Ernährer, als der, der das Geld bringt, als der Papa, sondern tatsächlich von der Frau angenommen wird, von ihr begehrt und gesehnt wird. Tatsächlich sind es die Männer, die ich getroffen habe, die haben den Dialog gesucht. Das ist auch ein weit verbreitetes Klischee, dass es den Männern einfach wurscht wäre, egal. Nein, viele Männer, von denen ich berichten kann, auch wieder, die immer das Gleiche berichtet haben, dass es ihnen sehr, sehr schwer fiel und es war ein harter Schritt, außerhalb der Ehe Sex zu suchen. Und das ist nicht leicht gegangen, aus der Ich-Form berichtet. Ich liebe meine Frau und ich liebe meine Familie, ich liebe meine Kinder. Diese Frau, ja, man teilt sein Leben miteinander. Niemals würde ich sie aufgeben. Aber dieser Teil von mir, es ist immer der gleiche Satz. Diana, entweder ich muss mich jetzt trennen von meiner ganzen Familie, von meiner Frau, die Frau meines Herzens, um Sex haben zu können, um mich als Mann wieder spüren zu können. Oder aber ich schneide diesen Teil von mir ab. Und die versuchen das teilweise und schaffen es in der Regel nicht. Das ist auch ein schwieriger Prozess, zum Beispiel, wenn man Dates vereinbart, mit welchen die das erste Mal dann machen. Die machen ein Date aus, dann kriegen sie ein schlechtes Gewissen, sagen wieder ab. Man trifft sich, sie bekommen danach ein schlechtes Gewissen, nie wieder, was mache ich denn nur? Und letzten Endes finden die meisten für sich aber einen Kompromiss und die Entscheidung, nein, es ist Wahnsinn, sich zu trennen. Es ist Irrsinn, sich zu trennen von dem ganzen Leben für das. Aber abschneiden kann ich es auch nicht. Ich will keinesfalls in die freie Wildbahn irgendwo schauen, dass ich eine Affäre kennenlerne. Ja, ich will keine Frau verletzen, weil ich will nur Sex. Und ich möchte aber auch keinesfalls, dass etwas in meine Familie eindringt. Das ist auch ein Grund, warum sie zahlen. Ehefrauen, die das rausbekommen, ist gerade ja interessanterweise die Verletzung auch noch oder die vermeintliche Demütigung, warum er auch noch zahlt dafür. Aber er tut es gerade, weil er sie liebt, weil da keine Gefühle sind, sondern gerade deswegen zahlt er, dass das auf keinen Fall passieren wird, keine Vermischung reinkommt. Letzten Endes arrangieren sie sich dann mit den Jahren und bleiben natürlich bei ihrer Familie und bei ihrer Frau, was alles andere ist. Ich kann es auch nur, ist Wahnsinn, ja. Und das geht dann so ein paar Jahre hin. Und bei der Frau ist es nun leider oft so bei uns, die merken das dann erst, wenn es schon zu spät ist. Also wenn die Kinder dann aus dem Kleinkind, also aus dem Schulalter, ne, wenn irgendwann mal nach 5, 6, 7, 8 Jahren mal der Wunsch, oh, er macht mir gar keine Komplimente mehr, er sieht mich ja gar nicht mehr. Und dann geht's plötzlich los. Und wenn die Frau es aber dann merkt, dann ist es schon längst zu spät.
Ich bin ja ehrlich gesagt gerade ein wenig erschrocken, wie stark die Rollenklischees tatsächlich noch in Beziehungen oder Partnerschaften wirken. Also dass tatsächlich die Rollenverteilung noch so ist, dass die Frauen überwiegend den Teil zu Hause übernehmen, fürs Kind sorgen, den Haushalt machen und die Männer eben zur Arbeit gehen und das Geld verdienen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es noch so häufig der Fall ist. Also für mich hört sich das jetzt stark nach einem Strukturproblem an, um das es eigentlich geht. Und das ist ja eigentlich ziemlich traurig, weil, also da sind jetzt so viele Themen, die du angesprochen hast, ja, die ich eigentlich eher in eine paartherapeutische Praxis bringen würde, weil ich glaube, also ich würde es zumindest so sehen, dass ich versuchen würde, mit meiner Frau darüber zu sprechen, wie das mit der Sexualität ist. Ich weiß, dass es einfach bei vielen Frauen tatsächlich so ist, im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes ist eine große Unlust da und so weiter. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass sich das irgendwann auch wieder ändert. Weil ich persönlich halte es sogar fast für ein bisschen auch ein Klischee, dass es immer die Männer sind, die mehr Lust haben als die Frauen, weil ich kenne auch viele Frauen, die richtig Lust auf Sex haben. Aber da ich jetzt nun mal auch keine Kinder habe, kann ich jetzt auch nicht beurteilen, wie das nach einer Geburt ist. Ich weiß es nicht. Ich kenne Paare, bei denen das super funktioniert hat und die Frau nicht die Lust am Sex verloren hat. Aber wir sprechen ja jetzt hier über die Fälle, wo es so gewesen ist. Aber warum versuchen die Männer dann nicht? Oder weißt du das? Weißt du das, ob sie mit der Frau reden?
Ja, sie haben es versucht.
Okay.
Teilweise dann mit dem Hinweis aufs Kind, du denkst nur an Sex, siehst du nicht, jetzt geht's ums Kind, es hat doch Zeit oder wie es mir geht. Ja, wenn der Mann sagt, ich würde mal gern das machen, er könnte ja nicht abends heimkommen und sagen, ich möchte jetzt einfach nur mal Zeitung lesen oder zocken, ja.
Was ja auch verständlich von Seiten der Frau ist, weil die wahrscheinlich den ganzen Tag schon das Kind hatte und auch mal gerne ihre Ruhe hätte.
Genau, aber er ist dann abends natürlich jetzt, der Vater ist da, es wird gegessen, also. Und es ist ja auch das Klischee, der Mann ist unsensibel, dem geht's nur um Sex. Aber ein Mann, der nur Papa noch ist, der heimkommt aus seiner Sicht. Die Mutter hat den Vollzeitjob, keine Frage. Aber der Mann arbeitet ja auch den ganzen Tag. Er ist der Ernährer, er ist der Zahler, er ist nur noch Papa. Aber die Frau seines Herzens, die will ihn nicht als Mann. Und da geht's nicht um Sex, sondern es ist was sehr Spezifisches am Mann,
das sich angenommen begehrt fühlt. Werden.
Ich weiß nicht, ich möchte ausdrücklich nochmal sagen, es sind nicht die Kinder das Problem. Also ich kann dazu, bin da auch nicht in der Lage oder Position überhaupt darüber zu sprechen, mangels eigener Kinder. Deswegen die Gedanken, das müssen sich andere machen. Ich kann nur bestätigen, dass es ein massives Problem ist. Also in Beziehungen, verheiratet, sowohl Kinder, dass mit den Jahren der Wunsch nach Sex aufkommt, nach weiterem Sex, im Falle, dass er völlig eingeschlafen ist und nicht möglich ist. Und hier die zwei Gleise anfangen. Also hier bei den Männern, die mir berichtet haben, wurde das wirklich versucht. Zu den Problematiken und den Fragen, die wir uns da stellen müssen, im Sinne von Paartherapie, was du angesprochen hast, es gibt ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. Ich wollte ja selber immer mal ein Buch schreiben und als ich dieses gelesen habe, ich war einerseits total begeistert, andererseits total enttäuscht, weil sie zwei Drittel von dem geschrieben hat, was ich eigentlich jetzt schreiben wollen.
Okay.
Ich kann es sehr empfehlen, die hat das brillant und klug analysiert.
Wie heißt das Buch?
Das ist Lieb und Teuer. Wie heißt sie? Ilan Stefani. Die hat das brillant analysiert an den Ende des Kapitels, die Fragen, also auch aus gesellschaftspolitischer Sicht, was wir uns da als Gesellschaft in unserem Modell, in unseren Denkmodellen, wo da die Haken sind, so gut könnte ich es nicht. Deswegen, wer sich interessiert, den gerne das Buch. Sie vermittelt auch einen sehr guten Eindruck. Sie hat dann selbst in einem Berliner Beruf gearbeitet.
Und okay.
Was ist da eigentlich los bei uns, dass wir das tun müssen? Weil es wäre wünschenswert, wenn es doch anders wäre. Aber lustigerweise, mich fragen ja die Freier manchmal, wir kommen ins Gespräch, wie gesagt, wir kennen uns jahrelang irgendwann. Und deine Familie, oder weiß die das eigentlich? Und ich so, ja. Was? Wie wissen das? Dann schaut er mich an, er sagt nichts. Aber allein von dieser Reaktion merke ich wieder, aha, erwischt. Du würdest es auch nicht wollen in deiner Familie. Da habe ich dich. Und immer beglückwünsche ich mich dann zu meiner Entscheidung. Ja, mir die Doppelmoral. Also das muss man auch hinzufügen. Sie möchten selbst die Freiheit, aber ob sie es dann auch der Frau gestatten würden. Ich möchte ein paar schöne Beispiele anführen persönlich. Ich werde manchmal von Paaren gebucht.
Ah, okay.
Ja, von Paaren. Sehr schöne Datezimmer und meistens ist es die Frau, die es aussucht. Ja, sehr spannend. Und ich bekomme solche Dates oft und das ist wunderschön zu sehen und ich beneide sie. Da sitzen wirklich, meistens sind das wirklich ein älteres Ehe, also um die 50, Mitte 50, Kinder teilweise schon erwachsen. Ich komme zu denen ins Hotel oder wir sitzen da, die sitzen vor mir wie König und Königin und zwischen die kommt kein Blatt Papier.
Okay.
Die berichten mir, denn ich bin neugierig, frag, und wie war das bei euch? Auch schon oft gehört, ja. Genauso ist es gelaufen. Kinder kamen, irgendwann kein Sex mehr, eingeschlafen, der Mann irgendwann mal sein zweites Gleis gefahren, irgendwann erwischt, Riesenkrach, Scheidung, ja, nein. Und am Ende, wo dann alles Geschirr zertrümmert war und alles in Scherben lag, die Frage, und jetzt, was machen wir jetzt? Und dann wurde sich hingesetzt und dann wurde geredet. Und hier wurde der schöne Weg, nicht erst die Scheidung, sondern tatsächlich sich angehört. Das sind ja unglaubliche Verletzungen im Raum. Mhm. Unglaubliche auf beiden Seiten. Das kann man gar nicht aufarbeiten. Aber diese Bereitschaft, einander dann zuzuhören und dann am Ende zu sagen, okay, wir können es doch probieren. Man kann ja, wenn es nicht geht, geht es nicht. Aber okay, dann lass es uns jetzt doch probieren. Schlimmer schiefgehen, jetzt kann nichts mehr passieren. Und dann haben sie es probiert und es hat sich eine Welt geöffnet. Und auf einmal war das, was vorher zerbrochen war, was eigentlich nie ganz heil war, plötzlich war es heil. Und man hat sich wirklich verstanden und auch geliebt. Weil die Frage habe ich mir auch oft gestellt, oder in Bezug auf Monogamie, ja. Wenn ich jemanden liebe, wieso schreibe ich ihm dann vor oder wieso verweigere ich ihm das, wenn er zum Beispiel, wenn man angezogen wird sexuell von einem schönen Mann, einer schönen Frau, die vorbeigeht. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass es gar nichts mit Liebe zu tun hat. Wieso verweigere ich es demjenigen, wenn er es aber möchte? Also wenn ich jemand liebe, dann lasse ich ihm doch eigentlich das, was er gerne möchte, was er gerne hätte. Wie weit gehe ich in meiner Liebe? Wenn ich ihn einsperre oder wenn er es nur nicht tut, weil er es mir versprochen hat, welchen Wert hat diese Liebe dann noch? Ich bin in dieser Frage sehr weit gegangen. Diese Paare sind es letztendlich auch. Und tatsächlich ist die eigentliche oder die, so wie sie mir das auch berichten und plausibel, die tatsächliche Liebe, man lässt den anderen und der andere kommt ohne zu zögern freiwillig zu einem zurück, weil man seinen Partner liebt und der andere ein wunderbar kostbares Zwischenmahl ist, aber eben keine Relevanz hat. Diese Form von Liebe, das kann man nur erleben, wenn man den anderen freilässt, um zu sehen, ob und wie er zurückkommt. Das ist ein ganz schmaler Grat, größte Angst. Aber wenn man das einmal erlebt hat, dann ist man für immer frei von dieser Angst. Man ist auch für immer frei von Eifersucht, von Angst, ausgeschlossen zu sein, von Angst, der andere könnte weglaufen, weil man hat es gesehen. Und das aber auch zu erleben als Paar, also unmittelbar dann mit einer dritten Person. Und die sitzen vor mir und sind absolut glücklich. Also man merkt, die können ja dann auch offen reden über ihre Bedürfnisse. Und wunderschön, wunderschön anzusehen. Und ich beneide sie alle. Das hätte ich mir sehr, sehr, sehr gewünscht. Aber es ist sehr selten. Die meisten hören sich da nicht an und man schmeißt sich die Vorwürfe um die Ohren. Und die Angst überwiegt in der Regel. Die Angst, das nicht zu überleben. Das eigene Herz zu verlieren oder das des anderen. Und so scheitert man.
Ihr hättet jetzt gerade sehen sollen, wie Diana gestrahlt hat, als sie von diesem Paar erzählt hat. Ja, da ging das ganze Gesicht auf. Und ehrlich gesagt finde ich das jetzt auch die schönste Geschichte des Gesprächs, weil mich das gerade so freut, dass es offenbar eben auch die Versuche gibt. Das kenne ich ja auch schon jetzt außerhalb der Prostitution, natürlich Probleme zwischen Paaren. Das gibt es immer, das ist auch immer wieder Thema von Podcasts, von Paartherapeutinnen oder von Sexualpädagoginnen. Aber dass Menschen es schaffen, eben diese Angst zu überwinden, sich die Freiheit zu geben und darin dann auch die Liebe wirklich zu verwirklichen, finde ich was ganz, ganz Schönes. Und ich würde eigentlich am liebsten jetzt auch aufhören mit dem Gespräch und das bei diesem belassen, was vielleicht eine Sache ist, die du noch vorhin angesprochen hattest, die du aber noch nicht erwähnt hast, die psychische Gewalt, die einmal kam.
Ja.
Natürlich bist du jetzt eine Frau, die überwiegend positive Erfahrungen gemacht hat. Und ich glaube, niemand kann absprechen, dass es eben auch negative Erfahrungen gibt. Also du hast ja auch selber welche erlebt und wolltest gerade auch noch eine erzählen, oder?
Ja, genau. Also physische Gewalt nie, aber von psychischer. Es gibt Männer tatsächlich, das ist ein kleiner Prozentsatz, aber das ist die Form, die mir begegnet ist und damit muss man rechnen. Man merkt es an Grenzverletzungen an kleinen. Also ein Beispiel, ja, es ist vereinbart, der Po ist tabu. Wenn der Finger dann mal zufällig am Po rutscht, dann kann das zufällig im Eifer des Gefechts passiert sein. Man sagt es, wenn es ein zweites Mal passiert, dann kann man davon ausgehen, dass es demjenigen einfach egal ist, was man gesagt hat, dass ich demjenigen somit egal bin. So, ich weise ihn daraufhin zurecht. An dieser Stelle merke ich, da ist jemand, der mich eigentlich null respektiert. Was mache ich jetzt? Diese Männer versuchen damit, das muss man tatsächlich können, Selbstbewusstsein und das sofort kommunizieren und sie sind dann auch still. Sie sind dann ja wie Kinder, die man zurechtgewiesen hat. Aber wenn man das nicht könnte, sie testen damit, wie weit kann ich jetzt gehen? Was kann ich mit ihr machen? Genau, wenn man da nicht konsequent ist und auch nicht das Selbstbewusst hat, dann ist man tatsächlich verratzt. Und Deswegen ist es auch absolut nicht für jede Frau geeignet und ich möchte hiermit auch nicht Werbung dafür machen. Man muss das abkönnen, man muss den geeigneten Hintergrund dazu haben, die Psyche dazu und auch die Fähigkeiten und Kenntnisse. Es ist nicht für jeden gedacht. Jedenfalls in diesem Moment habe ich die Wahl. Breche ich jetzt ab, weil ich weiß, es ist ein Arschloch, ja? Sage ich Schluss, ich will nicht. Oder ziehe ich es durch irgendwie. In dem Moment läuft es so in meinem Kopf, ne? Er kriegt davon nichts mit. Ich habe mich bislang in den wenigen Fällen, wo das passiert ist, immer dazu entschieden, es durchzuziehen, weil mir das Geschrei jetzt zu groß wäre. Ich habe dann nur kurz überlegt, wirst du mit ihm fertig? Kannst du ihn kontrollieren? Ja, kein Problem. Und habe das durchgezogen. Wenn ich dann rausgehe, denke ich mir, mein Gott, war das jetzt wieder anstrengend. Das war nervig. Wenn ich dann heimkomme, dann ist es so, wie wenn man von der Arbeit heimkommt, reg mich nicht an. Die Kinder waren heute wieder, die Schule, es war heute ein Krach, ich will meine Ruhe. Da schaut man nur noch Serien oder sonst was an, will einfach seine Ruhe haben. Ja. So ist es dann. Es ist ja ein Zahlenspiel. Niemand kann sagen, also ich rede von denen, die tatsächlich verstehe ich eine sexuelle Nötigung. Also da verstehe ich nicht einen Zwang, arbeiten zu müssen oder Geld verdienen zu müssen aus irgendwelchen Gründen. Das ist eine, also juristisch im Sinne von einer Nötigung, von einem Missbrauch, von einem Zwingen. Also ich rede nicht vom Zwang, Geld zu verdienen, weil das kann man nie ändern. Aber das sind ja juristische Delikte. Und hier kommt noch hinzu, die schwerwiegenden Fälle, die spielen sich hinter verschlossenen Türen ab. Wer will, der möge mal Sachsensumpf googeln. Und da ist ein Paradebeispiel, was passieren kann hinter verschlossenen Türen. Da kommt keine Kontrolle rein. Da werden Minderjährige missbraucht. Aber das ist sowieso unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das findet nicht hier im Rahmen statt der Puffs, die kontrolliert werden. Das ist nicht diese Illegalität, von der wir reden. Allerdings, ein Problem ist natürlich auch, und hier würde ich mir wirklich wünschen, bei den Frauen, die in prekären Umständen arbeiten, also in großen Häusern, die teilweise auch von Männern kontrolliert werden, auch wenn sie freiwillig arbeiten, wenn sie also im Sinne von Geld verdienen. Aber prekär ist tatsächlich, wenn etwas angezeigt wird, es muss auch entsprechenden Schutz geben und geahndet werden. Und ganz grundsätzlich im Strafrecht, also ich als Frau, ich weiß nicht, wer von euch Zuhörerinnen das auch so empfindet, ich fühle mich vom Gesetz her nicht ausreichend gewürdigt. Und wenn man sich die Strafen bei Vergewaltigung, bei Missbrauch, bei diesem Ganzen anschaut, das ist ein Hohn. Wie ja, diese Urteile, zum Beispiel in Berlin, wo sie eine 15-Jährige rausgeschmissen haben, die wurde ja nur noch durch Glück in der Kälte gefunden, mehrfach vergewaltigt. Der Täter ging lachend raus mit Bewährung, weil er selbst noch minderjährig war, lachend. Also wenn ich als Frau das Gefühl habe, man kann mich da einfach nehmen, wegschmeißen, dann ist die Abschreckung hier auch nicht da.
Da ist die Verhältnismäßigkeit auch nicht gegeben, wenn man für Steuerdelikte so viel länger zum Beispiel ins Gefängnis kommt, als für eine Vergewaltigung. Also das ist finde ich auch ganz genauso.
Es muss die Abschreckung da sein. Wenn hier ein Mann eine Frau nötigt, wenn sie gezwungen wird, dann muss sie auch den Schutz und die Sicherheit haben, wenn ich da hingehe und das anzeige, dann werde ich nicht aus dem Land geschmissen, dann stellt man mich unter Schutz und dann sind die Strafen so gravierend, dass es wirklich ganz sicher ist, dass ich auch geschützt bin. Und diese Männer übrigens, das gilt auch bei der Illegalisierung, die dann dort das Faustrecht haben, auch in diesem Milieu, die bleiben ja nicht nur in dem Milieu. Ja, das sind Männer, die sind generell gewaltbereit, die da das Sagen haben. Und das sind, wenn der mal übellaunig ist und auf der Straße rumläuft, der greift sie auch auf der Straße an. Der greift mich an, der greift sie an.
Also du meinst, sie würden auch Frauen, die jetzt gar nichts mit dem Beruf zu tun haben, angreifen?
Natürlich, ganz sicher, okay. Frau. Hier würde ich mir tatsächlich wünschen, ich würde mir so wünschen von der Politik, dass hier ausreichend nachgebessert wird, dass wir uns alle sicherer fühlen können, Frauen generell. Und das würde mit Sicherheit auch die Missstände, die in der Prostitution herrschen, wesentlich verbessern, wenn diese Frauen sich sicher fühlen und wissen, okay, hier wird mir geholfen. Ich empfehle dazu übrigens jedem beim Verband für Sexworker in Deutschland den genauen Namen. Schreibt hier Antje
einzuschauen. Ich werde sie Ihnen kurz sagen, das ist der Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen. Aber ich werde das natürlich in den Shownotes auch reinschreiben.
Danke, langer Name. Jedenfalls, das ist ein Verband, wo man aus erster Hand wirklich von uns hört. Die haben sehr viele Analysen, sehr viel Wissen zusammengetragen, was wirklich verbesserungswürdig wäre. Die möchten gehört werden. Die sind auch dabei, sich Gehör zu verschaffen bei der Politik, bei den Leuten, aber sie werden zu wenig gehört. Die haben sehr viel Material zusammengetragen. Und die Wortführer dort sind natürlich wieder die, die ohnehin in der Öffentlichkeit stehen, also die, die Puffs besitzen oder Dominas. Aber dahinter die ganze schweigende Mehrheit, die so viel spendet, dass die hauptberufliche Mitarbeiter schon beschäftigen. Die Finanzierung ist von dieser schweigenden Mehrheit, die hier vertreten wird.
Und diese schweigende Mehrheit sind Sexarbeiterinnen.
Die schweigende Mehrheit, die Sexarbeiterinnen, genau, die eben das denken, was ich denke, die das machen möchten und können, aber die nicht offen sprechen können. Und es ist ja eben nicht so, dass es von uns keine Stimmen gäbe. Die sind da. Aber sie werden zu wenig gehört, sie werden nicht mit einbezogen. Und tatsächlich muss man zu den Sexarbeiterinnen hingehen. Nicht irgendwelche Zahlen, nicht Statistiken, nicht einzelne Beispiele, sondern in großer Zahl zu denen hingehen. Was braucht ihr? Was sollen wir tun? Was ist hier fehl am Platz? Wo läuft es schlecht? Das ist der Weg, den man gehen muss.
Und das macht ja der Berufsverband auch. Also das habe ich ja schon gesehen. Sie machen ja selber auch eine Evaluierung und wollen herausfinden, wo sind die Probleme. Aber sie fragen eben euch direkt und machen das nicht wie die Politik, die einfach über euch bestimmt,
nein,
sozusagen.
Nein, nein, es ist getragen von uns, von der Mehrheit, ja.
Engel.
Es ist wirklich ein Kampf. Aber hier, das sind die, die man fragen muss. Und wir werden nicht gefragt.
Also das wäre vielleicht dann tatsächlich jetzt das gute Schlusswort, dass ich eigentlich nur allen, die in der Politik arbeiten, sei es in der Lokalpolitik oder auch im Bundestag oder wo auch immer, dass die Sexarbeitenden selber gefragt werden, dass mit ihnen und nicht über sie geredet wird. Und insofern hoffe ich, dass alle gemeinsam dann eine Lösung finden werden. Also vielen Dank für deinen Einsatz auch, Diana.
Ach, ich habe zu danken, Antje. Lieben Dank. Ich danke euch unbekannterweise. Es war für mich sehr, sehr, sehr aufregend. Wir haben oft unterbrechen müssen. Ich habe rumgestanden.
Und viel geraucht.
Ja, das auch noch hier im Küchentisch. Ja, das war für mich aufregend. Und
dass du es gemacht hast.
Ich bin so froh, dass ich das, was ich schon seit 10 Jahren eigentlich in der Seele trage, dass ich jetzt das hier sagen durfte und konnte. Und ich wünschte, es könnten mehr, aber sie können es nicht. Ich bin ihr sehr dankbar. Und informiert euch, lest, schaut da rein, zum Beispiel bei dem Verband, die sehr viel auflisten. Schaut euch hier die Bücher an, lest rein und hinterfragt das Klischee. Wir können nicht die umstimmen, die jetzt ideologisch dagegen sind, aber die breite Basis kann sich informieren. Und in diesem Sinne, ich danke.
Ja, auch ich möchte euch dafür danken, dass ihr zugehört habt, und diesmal möchte ich euch noch viel mehr als sonst bitten, die Folge zu teilen, wenn sie euch gefallen hat. Denn wie ihr ja jetzt feststellen konntet, können die meisten Prostituierten einfach nicht für sich selber sprechen, zumindest nicht öffentlich. Dabei wäre es so wichtig, dass ihre Positionen auch gehört werden, damit für alle faire und gute Entschlüsse gefasst werden können. Also teilt, teilt, teilt. Vielen Dank.